Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2 Audiocast mit der Folgennummer 486. Ja, ich muss eben mal nachsehen auf dem Server, was habe ich denn alles schon hochgeschoben. Es ist ja schon mächtig, 486 Folgen. Davon gab es eine ganze Menge, die auch länger als eine halbe Stunde waren. Das heißt also, irgendwo dürften wir so in der Größenordnung von 250 Stunden Audiomaterial auf dem Server haben zum Anhören. Nun gibt es einige, die neu einsteigen und sagen, ich habe euch jetzt das gefunden und schön und so weiter und so weiter. Und die das alles nachholen wollen. Einige tun es auch. Aber das ist doch mächtig. Wie will man denn 250 Stunden anhören? Dazu kommen dann natürlich auch noch die Fernsehsendungen. Also, Hut ab vor denen, die sich das antun. Aber ich glaube, hinterher haben sie mit Sicherheit eine Menge Informationen, wo ein großer Teil vielleicht vorher noch gar nicht in ihren Köpfen war. Und die alle, die begrüße ich. Ich begrüße auch die, die von Anfang an dabei sind. Ich begrüße auch die, die nur sporadisch mal hier hereinhören. Ich begrüße vor allen Dingen alle Frauen, die jetzt immer öfter sagen, hier, ich bin eine. Und ich begrüße alle Männer, die immer noch in der Überzahl sind, muss ich ganz klar sagen. Dann begrüße ich alle Urlauber und begrüße alle Daheimgebliebenen. Die Zurückgebliebenen nicht, die hören das ja sowieso nicht. Und ich denke, es gibt heute ein paar Themen, die ich mal ansprechen möchte. Zuerst muss ich nochmal zurückgreifen auf die letzte Folge. Ja, da habe ich es doch tatsächlich gewagt, bei Microsoft über Windows 10 zu sprechen. Und da sind doch einige aufgestanden und haben getobt, geschrien, so richtige Fanboys, wie es mir denn nun einfallen könnte, dieses Windows 10 schlecht zu machen. Entschuldigung, das ist meine Meinung. Das war kein sachlicher, fachlicher Bericht, es war meine Meinung. Und ich habe es nicht schlecht gemacht, sondern wie es sich benimmt, das ist schlecht. Wie es läuft, das werden wir hinterher sehen. Das kann ja jeder selbst ausprobieren. Nur die Datensammelwut. Mittlerweile kommen ja auch andere Medien. Ich bekomme ja auch Anrufe von Zeitungen, die sagen, hör mal, was hast du denn erzählt? Wo sind die Informationen? Wo kommt das her? Was machen die wirklich? Und ja, macht es eigentlich Sinn, darüber zu sprechen? Es gibt genügend Leute, die das einfach abstreiten, die das herunterreden, die das verniedlichen, die jeden Tastenklick, der von ihnen aufgezeichnet wird, die ihre Hardware-ID, die Microsoft bei der Installation von dem eigenen Rechner zieht, um ihn wiedererkennen zu können, wenn er mal wiederkommt. All diese Sachen interessieren die Leute nicht. Dass man durchsichtig ist, dass man damit wirklich erkennbar wird, zumindest der Rechner und an den charakteristischen Eingaben und Suchverhalten natürlich auch der Benutzer, interessiert niemanden mehr. Haben wir schon verloren? Ich würde sagen, ja. Der Kampf ist verloren. Der Kampf um unsere Privatsphäre und unsere Individualität im Netz ist verloren. Das Netz ist verloren. Ob es nun schön ist oder nicht, mir gefällt es nicht. Es gefällt einigen, das weiß ich. Die möchten betüttelt werden, die möchten jedes Update automatisch bekommen, die möchten sich um nichts kümmern. Aber man kann nicht sagen, heb mir das Bein aus der Sonne und bring mir was zu trinken und schieb mir das Kopfkissen zurecht und was weiß ich nicht alles. Und auf der anderen Seite nichts dafür hergeben. Wir bezahlen mit unseren Daten. Mit unserer Durchsichtigkeit, mit unseren Eigenarten, mit unseren Vorlieben, mit allem, mit unserem gesamten Wesen eigentlich. Und auf dieses, unsere Wesen angepasst, bekommen wir natürlich nicht nur von Microsoft, das hat jetzt nicht nur etwas mit Windows 10 zu tun, sondern vor allen Dingen auch andere Kraken, die alles ausspionieren. Dann bekommen wir eben wirklich auf uns abgestimmte Werbung, damit wir noch mehr kaufen, noch mehr Sachen, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Also, das ist nur meine Meinung, das ist nur der Zeigefinger, der sagt, seid nicht so faul, seid nicht so leichtsinnig. Aber ich weiß, es ist vorbei. Die Großen haben gewonnen, die schenken Leistungen, Betriebssysteme, na gut, bei Microsoft nicht, aber bei Android zum Beispiel, alle möglichen Dienste, alles kostenlos. Und wer meint, dass es ihnen wirklich nichts kostet, naja, der glaubt wahrscheinlich auch, dass das Geld bei diesen Firmen, bei den Inhabern in der Hosentasche wächst und dass sie nichts verdienen müssen. Also, für mich ist das Thema erledigt. Ich habe klar gesagt, bei mir kommt niemals Windows 10 auf irgendeinen Rechner, es sei denn, ich muss einen neuen kaufen und werde zwangsbeglückt. Aber freiwillig tue ich es nicht. Und dann hoffe ich, dass ich das Ding auch da wieder runterbekomme, spätestens wenn ich eine neue Platte einbaue, was vielleicht das Sinnvollste wäre. So, damit ist das Thema für mich erledigt. Nochmal die Warnung. Ach so, und weil wir gerade dabei sind, man sollte aufpassen. Also nicht auf irgendwelche dubiosen Angebote springen. Microsoft ist ja nun eine saubere und anständige Firma, die uns nichts Böses tut. Sie will zwar alles wissen über uns, aber mehr auch nicht. Die Bösen, die wirklich Bösen, die bieten auch Microsoft Windows 10 an. Zum kostenlosen Download. Und wenn man dann genau hinguckt in den Texten, da sind wirklich Fehler drin, Formatierungsfehler, andere Zeichensätze, irgendwelche Buchstaben, die nicht in unser deutsches Alphabet passen. Und da sollte man drauf achten und das sollte man auf keinen Fall tun. Wenn, dann wirklich zu Microsoft gehen, wenn, dann wirklich das Update machen über 7 oder 8 oder 8.1, was man eben auf dem Rechner hat und das direkt von Microsoft, das ist in Ordnung. Aber nicht auf irgendwelche dubiosen Angebote reinfallen und hinterher hat man dann Trojaner und ähnliche Schweinereien auf dem eigenen Rechner. Also auch da bitte aufpassen. Wer Windows 10 haben will, er hat ja recht, er soll es ja auch, aber dann nicht aus irgendwelchen Quellen, die ihm hinterher dann abzocken oder was weiß ich, was sie vorhaben. Ja, hatte ich eben ganz kurz noch über diese bösen Trittbrettfahrer gesprochen, die auf dem Windows 10 Zug aufspringen und uns irgendwas ja unterschieben wollen, muss man schon sagen. So etwas Ähnliches, vielleicht nicht ganz so böse, gibt es natürlich auch bei Applikationen, wenn ich mir eine ablade. Und bei vielen dieser kleinen Programme installiere ich gleichzeitig irgendwelche Programme mit, die Werbung machen. Sicherheitsforscher haben sich mal angesehen, was da so eigentlich passiert. Und rund 12 Millionen Smartphones und Tablets, sagen sie, sind bereits damit ja verseucht, muss man sagen. Das heißt, ich lade irgendein Programm, irgendeine App von irgendwoher. Alles gut, alles sauber. Natürlich nicht aus dubiosen Quellen. Natürlich von Google oder von Apple oder wo auch immer her. Und dennoch sind da in dieser App Programme versteckt, die im Hintergrund vielleicht sogar offen, dass sie mir irgendwo zeigen, hier Werbung, guckst du dies, guckst du das, mach das. Manche aber auch wirklich nur im Hintergrund, heimlich. Manche auch, obwohl man sie noch nie gestartet hat. Manche auch, nachdem man sie beendet hat. Und es soll also wohl so sein, dass mittlerweile das Netzwerk so weit ist, dass bis zu 700 Werbebanner pro Stunde aufgerufen werden. Es gibt also etwa 320 Werbenetzwerke weltweit. Und es werden zurzeit etwa 2 Gigabyte an dieser Werbung pro Tag übertragen. So, und warum das alles? Der Aufruf von diesen Werbeseiten bringt demjenigen, der es aufruft, also nicht mir, wenn ich so eine App auf meinem Telefon habe, sondern dem, der mir das Ding da heimlich untergeschoben hat, bringt das Geld. Und es gibt wohl mittlerweile über 5000 bekannte Anwendungen in den offiziellen Läden, naja, Stores, sagt man ja heute, App-Stores von Google, von Microsoft, von Apple und so weiter, die diese Betrügerprogramme mitbringen, wenn man sich da irgendetwas lädt. Ja, und was an Geld dahinter steht, da schätzt man, dass dieses Jahr insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar Gewinn gemacht werden, dadurch, dass wir so eine App auf unser Telefon genagelt bekommen, die hintenrum irgendwelche Werbebanner anklickt, ohne dass wir es merken, und diese betrügerischen Zusatzprogramme in die App eingebaut haben, die halten die Hand auf. Also, man sollte sich das überlegen. Übrigens, in F-Droid, ich habe es ja in der Fernsehsendung schon einige Male gezeigt, in F-Droid werden solche Dinge gekennzeichnet, rot. Man wird darauf hingewiesen, dass diese App irgendwelche Werbung aufruft, teilweise auch kostenpflichtige. Es macht vielleicht Sinn, einfach mal F-Droid sich anzusehen, und da kann man natürlich genauso wie in diesen anderen Läden, sage ich mal, damit sie alle verstehen, ich sage auch Stores, seine Applikationen laden, die nicht so umfangreich sind, nicht so Millionen verschiedene, aber die für meine Begriffe sicher sind und überprüft sind und von einer Gemeinschaft kontrolliert werden. Und wenn ich da reingehe, habe ich ein besseres Gefühl, als wenn ich irgendwo mir aus dem Google-Laden irgendetwas herunterlade. Übrigens, bei mir, auf meinen Dingern, ist er nicht mehr installiert. So, weil wir ja gerade bei diesem schönen Thema sind, ich habe da noch etwas. Es gibt eine Pressemitteilung von Kaspersky. Kaspersky wird jetzt die nächsten Versionen, die sollen wohl Anfang September oder so etwas auf den Markt kommen, seiner Sicherheitssoftware für Windows in der Hauptsache. Da kann man also eine ganze Menge mehr Schutzmechanismen aktivieren vor Datensammlern und vor ähnlichen Dingen sich verstecken. Ich als Anwender habe die Möglichkeit, einzelne Webseiten einfach zu blockieren. Ich kann sie aber auch von dem Blockieren ausnehmen und sagen, keiner darf, aber der und der und der darf trotzdem. Und von dem neuen Sicherheitsmodul wird zum Beispiel auch unterschieden, ob es sich um einen Social Media Tracker handelt oder ob es ein Werbeanbieter ist oder was auch immer. So dass man also sagen kann, okay, Social Media, die dürfen, und die ganzen Werbefuzzis, die will ich nicht sehen, nicht hören, die sollen nicht. Dieses neue Steckrein, dieses neue Plugin, funktioniert also mit dem Firefox sowieso, Internet Explorer auch und Chrome. Bei Windows, naja, bisher schon, aber in Windows 10 gibt es ja einen neuen Browser, der übrigens frecherweise als Standardbrowser installiert wird, wenn man ein Windows 10 Update macht, obwohl ich einen anderen Standardbrowser vorher definiert hatte, aber wird einfach drüber gebügelt. Und der heißt Edge. Dafür kann Kaspersky nichts tun, weil Edge generell alle Plugins verbietet. Also verbietet weiß ich nicht, aber nicht unterstützt. Also da kann man zumindest bisher keine Plugins dafür installieren. So, weiterhin diese neue Kaspersky-Sicherheitssoftware überwacht auch Änderungen am Betriebssystem. Das heißt also, dass nicht, wenn ich irgendwo im Internet durch die Gegend düse und mir irgendwas ansehe oder lade, auch irgendwelche, ja, Sie kennen das, diese Toolbars für allen möglichen Krempel, dass die irgendwo installiert werden, ohne dass ich gefragt werde, ohne dass ich es will. Und genauso Standardseiten für Suchmaschinen, dass das umdefiniert wird und all diese Sachen. Also da werde ich gewarnt, wenn irgendeine Software von außen meine Konfiguration verändern will. So, Umfang ist also deutlich erweitert, ist ja auch wichtig in den Zeiten, wo es immer mehr unsichere Programme gibt und unsichere Ecken im Internet. Und diese Internet Security 2016, so heißt diese Zahl wohl, kostet 40 Euro pro Rechner pro Jahr. 40 Euro, das ist noch nicht mal 1 Euro pro Woche. Also das sollte man wirklich sich und seinem Rechner gönnen und viel Arbeit und Ärger damit ersparen. die es gibt auch die Kaspersky-Antivirus-Geschichte nach wie vor, die verzichtet auf diese eben genannten beschriebenen Erweiterungen, die kostet 30 Euro. Und man hat mittlerweile die Möglichkeit, und das soll jetzt kommen, dass man bei Kaspersky eine Multi-Device-Version dieser Internet-Security für 3 Geräte für 60 Euro pro Jahr kaufen kann. Kaufen? Ja, kaufen ist ja richtig. Die kann man dann beliebig einsetzen, egal ob auf Windows, auf Mac oder auf Android-Geräten. Das kann man machen, wie man will, also 60 Euro im Jahr. Und dann habe ich für 3 Geräte eine Sicherheit, die dem Stand der Zeit entspricht. Google hatten wir vorhin auch schon mal so ein bisschen nebensächlich angesprochen. Die EU, die will ja nun Google zwingen, dass ein Recht auf Vergessen eingeräumt wird. Das heißt also, dass ich sagen kann, nee, das will ich nicht, dass es in den Suchmaschinen gefunden wird. Wir kennen dieses Theater von dem ehemaligen Bundespräsidenten und beziehungsweise von seiner Frau. Und die hatten das ja auch durchgesetzt. Aber das klappt nicht so wirklich, denn diese Gesetze, sagt Google, das gilt nur in der EU und außerhalb der EU, nö. Jetzt hat die französische Datenschutzbehörde, diese CNIL, wiederum Google aufgefordert, auch weltweit Einträge, die in Europa zu Recht gelöscht werden müssen von Google, auch die weltweit zu löschen. Aber das lehnt Google rigoros ab. Gelöscht werden, sagt Google, können nur Einträge in der europäischen Fassung der Suche. Wenn man also dann über andere Länder geht und dort die Suchmaschine Google aufruft, dann ist alles nach wie vor vorhanden, dann kann man es finden. Also war irgendwie eine Nullnummer. Gut gedacht, schlecht gemacht, aber kann man es denn besser machen? Man muss sich mal überlegen, Google als Firma, das ist ja kein Staat, die haben ja keine Macht, sondern ist nur eine Firma. Die sagen einfach, was ihr starten wollt und für eure Bürger tun wollt, ist uns doch sowas von, na, ich sag's nicht, geht uns sowas an irgendwo vorbei. Wenn das bei euch Gesetz ist, dann machen wir das, aber dann kann ja einer einfach eine Suchmaschine in den USA oder in Afrika oder sonst wo aufrufen, die gleiche Suchmaschine in der anderen Sprache, und da findet er das, was wir in Europa gelöscht haben, eben nach wie vor. Ja, dankeschön, Herr Google. Sehr nett. Wir kommunizieren in aller Regel mit unserem Computer mit Maus. Mit Maus und mit Tastatur. Die Sache mit der Sprache, naja, einmal funktioniert das wirklich noch nicht so richtig. Das ist alles immer noch eine Krücke. Das, was ich jetzt in der letzten Viertelstunde erzählt habe, wenn das eine Maschine fehlerfrei aufzeichnen, verstehen und darauf reagieren sollte, kann auch keine, auf der ganzen Welt noch nicht. Aber, ja, mal sehen. Allerdings fangen Computer mittlerweile an, das heißt die Programme, die diese Computer beleben, menschliche Gefühle, Emotionen zu erkennen. Und das heißt, es geht also über die normale Ebene hinaus. Wenn ich jemanden sehe, wie er spricht, wie er gestikuliert, wie er vielleicht gestresst ist, vielleicht müde ist, vielleicht angewidert ist, wie er dumm guckt, weil ihm irgendetwas überrascht oder was auch immer. Das soll eigentlich jetzt ein Computer, und zwar, das ist ein Forschungsprojekt noch, das nennt sich Emo Adapt, aus der Otto von Guericke Universität Magdeburg, OVGU, und das Leibniz-Institut für Neurobiologie, LIN, die sind auch mit im Boot und die haben diese sogenannte Hirn-Computer-Schnittstelle sich als Forschungsgebiet ausgesucht und wollen versuchen, jetzt die Emotionen zu erkennen, die wir Menschen bei unserem Gegenüber erkennen können. So, Man macht es jetzt mit Hirnbildgebung. Hirnbildgebung. Das heißt also, wir haben Sensoren, die unsere physiologischen Größen wie Hautleitfähigkeit, Puls und ähnliche Sachen erkennen, auslesen, aufzeichnen und die daraus unsere Emotionen, unsere Einstellung, unsere Gefühle versuchen zu erkennen. Diese Muster, die man so analysiert und die man dann gewinnt und heranzieht, das soll in Echtzeit passieren. Das heißt, im Moment macht man es so, dass man den Probanden vor den Rechner setzt mit so einer komischen Brille da auf den Augen und dann simuliert man irgendwelche Situationen und misst dann, wie sich eben dann sein Herzschlag und sein Puls und seine Hautleitfähigkeit und sein was weiß ich nicht alles ändert. Und das will man dann später auswerten, um es möglicherweise auch in irgendwelchen Bereichen, wo es um Sicherheit geht, einsetzen zu können. Also man kann sich hier zum Beispiel vorstellen, dass man im Kraftfahrzeug den Menschen überwacht und wenn er dann eben, sagen wir mal ganz grob, aus der Rolle fällt, nicht mehr fahrtauglich ist, dass dann das Auto sagt, nee, mit dir nicht, solange wie ich es nicht selbst fahren kann. Und das macht ja sicherlich irgendwo Sinn. Man muss natürlich viele, viele individuelle Merkmale aufzeichnen, erforschen, die Zusammenhänge versuchen erkennen zu lernen. Das sind ja Unterschiede im Alter, im Geschlecht und in der Geschwindigkeit, mit dem die Menschen das aufnehmen. Das ist also ein sehr komplexes System, was da ist. Aber was dahinter steht und was letztendlich dabei herauskommen könnte, zum Beispiel Übermüdung und vielleicht auch Drogen oder wenn jemand gesoffen hat, kann ja auch sein, dass man es dann damit sehr sicher erkennen kann. Das hört sich also recht gut an und man kann auch gesundheitliche Probleme damit erkennen. Das ist also kein Spaß, dieses Ding. Da steckt eine ernsthafte Forschung dahinter, haben wir schon gehört von diesen beiden Instituten, Uni-Institut. Und dieses Projekt wird mit 1,57 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die heißen BMBF, nur weil ich vorhin auch die Abkürzung genannt habe, gefördert. Also mal sehen, was dabei herauskommt. Hoffentlich nichts Schlimmes, wie bei meisten und vielen Sachen. Aber wenn es darum geht, dass wir sicherer uns in unserer Umwelt bewegen und zum anderen ein Computer möglicherweise flexibel auf unsere Stimmung und Gefühlslage reagieren kann, wäre das ja gar nicht mal schlecht. Vor, ich denke mal so anderthalb Jahren etwa, haben wir schon mal über das Projekt dieser Berliner Nachwuchsforscher gesprochen, und zwar diese Wurfkamera. Richtig, Wurfkamera. Die wird nicht weg, sondern hochgeworfen. Eine Panoramakamera von der Größe einer noch Apfelsine oder vielleicht ein bisschen größer. Und die hat 36 Kameras eingebaut. Die wird nach oben geworfen und im Scheitelpunkt, wenn sie also umkehrt, werden alle Kameras simultan ausgelöst, Bilder gemacht und das Ergebnis per WLAN in die Cloud geschickt. So, und der Erfinder Jonas Pfeil sagt, dass man dann von zu Hause aus mit seinem Rechner aus der Cloud das zusammengerechnete Bild, welches dann immerhin eine Größe von 108 Megapixel hat, in Auflösung, dass man das dann laden kann mit dem Browser und sich das dann ansehen kann. Naja gut, ein Bild muss man sich wohl ansehen. Also, diese etwas futuristisch aussehende Panoramakamera, das ist im Grunde genommen ist ja ein Ball mit so ein paar Löchern drin. Wenn es größer wäre, könnte man meinen, die Außerirdischen kämen in irgendeinem Raumschiff an. Ist sicherlich eine ganz interessante Geschichte. So ganz richtig weiß ich aber nicht, wo ich sie einsetzen soll. Denn hochwerfen mit 36 Bildern, einen Rundumblick machen, wobei die Hälfte ist natürlich dann Himmel. die andere Hälfte guckt nach unten und dann kommt sie wieder runter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie hart auf den Boden knallt, ob ich sie auffangen muss. Das konnte ich nicht rausfinden, das stand auch nirgends. Aber egal, ein interessantes Projekt, sicherlich auch technisch sehr anspruchsvoll. Und die soll ab September auf den Markt kommen unter dem Namen Panono Explorer Kit. Und diese Panono Explorer Kit soll 1.499 Euro kosten. Also man muss sich sicherlich Anwendungen ausdenken, wo man diese Kamera einsetzen kann, wo sie wirklich Sinn macht. Dann 1.500 Euro gibt man nicht einfach mal so aus. Da muss schon was Sinnvolles dahinter stehen. Das hat wohl auch der Entwickler erkannt und hat angekündigt, dass im Laufe des nächsten Jahres wohl auch eine Customer-Version, die oder Consumer-Version, sagt er, glaube ich, auf den Markt kommen soll, die dann um die 600 Euro kosten soll. Ja, ich glaube, ja, so interessant wie das Ding ist, vielleicht um es auseinanderzunehmen, um mal da reinzugucken, was sie da gemacht haben. Aber für den Preis sehe ich bei mir keine Anwendung. Aber toll. Ich arbeite seit Jahren mit OpenOffice, eigentlich mit LibreOffice. Und nun kommt die 5.0-Version auf den Markt. In vielen Details verbessert und auch eine 64-Bit-Version für Windows ist dabei. Die Document Foundation hat nun diese neue Version angepasst, moderner gemacht. Insgesamt, eigentlich hat man alles beibehalten, wie es war, aber überall ein bisschen geschraubt, verbessert und angepasst. Zum Beispiel die ganzen Icons für die Funktionen aufzurufen. Die wirken einfach deutlich moderner, sind insgesamt schöner. Das Gesamtpaket, bestehend aus Impress, Draw, Base, Calc, Writer und so weiter, ist so geblieben, wie es war. Aber man hat neue Importfilter zum Beispiel dabei. Also ich kann jetzt auch Pages und Numbers-Dateien vom Mac lesen. Die Keynote-Filter, die jetzt auch Microsofts neuen Datenformate haben, sind insgesamt verbessert worden. Eine erweiterte Autokorrektur ist jetzt implementiert worden, die auch Kürzel für Emojis unterstützt. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die das Ding irgendwo ein bisschen schöner und ein bisschen runder und ein bisschen griffiger machen. Es macht mehr Spaß, damit zu arbeiten. Und das ist ja eigentlich schon eine große Sache. Probleme und Abstürze oder sowas kenne ich eigentlich damit nicht. Es gibt zwar irgendwo Inkompatibilitäten, die mir ab und zu aufgefallen sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, dass das ein komplettes, umfangreiches Office-Paket mit einer unglaublichen Leistungsfähigkeit ist, was ich quasi kostenlos bekommen kann, da will ich an keinem Punkt meckern, sondern ich freue mich, dass es überhaupt so etwas gibt. Die Bezüge in den Kalktabellen, das ist nun ein bisschen anders. Also man kann jetzt Bezüge auf komplette Zeilen oder Spalten machen. Das ist einfacher als zuvor. Das heißt, ich kann also zum Beispiel jetzt einfach nur A oder 1.1 eingeben und habe schon den kompletten Bezug. Allerdings die alten Schreibweise, da musste ich ja dann eingeben, wenn ich die komplette A-Spalte haben wollte, A1, Doppelpunkt A und dann 1048576. So viele Zeilen hat das Ding ja. Oder ich habe es in Spalten dann A1, Doppelpunkt AMJ1, so viele hatte es an Spalten. Das ist eben so dadurch deutlich einfacher geworden, aber naja, das ist nicht die große Innovation. Ich freue mich, dass es eine neue Version gibt. Es sind auch einige Fehler beseitigt und es steht zum Download bereit für Windows, selbstverständlich für Linux und auch für OS 10. So, ich glaube, wir sind am Ende. Ja, nicht ich, sondern das Thema und die halbe Stunde ist am Ende. Ich möchte alle die, die ich am Anfang begrüßt habe, jetzt auch verabschieden, bitten, ab und zu mal in den Shop hineinzuschauen, ob es da schon wieder was Neues gibt. Und vor allen Dingen, geht nicht zu den 4-Buchstaben-Läden und kauft Plastiktaschen, die dann anschließend Jahrtausende nicht verrotten, sondern kauft irgendetwas Nachhaltiges, irgendwelche Taschen, die vernünftig hergestellt worden sind, fair produziert worden sind, die ihr wiederverwendet und dass da ein kleines Logo vom Computer Club 2 drauf ist. Das hilft uns, denn wir brauchen ja ein bisschen Geld auch, denn alles aus der eigenen Tasche zahlen ist schon schwer. Das war jetzt keine Aufforderung zu spenden, sondern ich bedanke mich bei allen Spendern. Aber das mache ich in der Fernsehsendung wieder. Die kommt am kommenden Sonntag. So, dann bis nächste Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.